SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Heute geht es in den Herbstwald. Blätterwald war das Thema auf der Internetseite dokublog.de. Spannende O-Töne und Features haben sie hochgeladen.
Und Wolfram Wessels hat sie von dort heruntergeladen in diese Sendung.
Spur 1.
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
geht es um den Prix Italia, der im September verliehen wurde. Ein finnisches Feature und ein italienisches Hörspiel haben gewonnen. Und gleich darauf erfahren wir, wie es um das Feature in Italien steht.
Spur 3.
Der holländische Medientheoretiker Gert Lovink erklärt auf der nächsten Spur, wie das Radio nach dem Radio aussehen könnte.
Spur 4.
Und Taz-Medienredakteur Steffen Grimberg streift durch den Zeitungsblätterwald, in dem es im vergangenen Monat kräftig gerauscht hat.
Spur 1. Doku-Blog.
Blätterwald. Erdball, Watte. Wetterball, Ade.
Was sich so alles tut im Wald.
Hallo?
Dating-Kartei des Grauens von Susanne Franzmeier.
Katrin. Ach so, ich sehe dich. Du bist es.
Ja, hi.
Hallo.
Schau, ich hätte auch was.
Blümchen.
Ja, klar, natürlich.
Dankeschön.
Gerne.
Ja, also ich bin Katrin. Ich habe mich letztes Jahr von meinem Freund getrennt. Bin jetzt 35. Jetzt ist ein Jahr rum. Und vielleicht liegt es am Herbst, aber ja, der Winter naht, es wird kalt und ich habe irgendwie keine Lust, dieses Jahr wieder irgendwie nichts Warmes im Bett zu haben.
Okay.
Wartest du jetzt schon lange, oder?
Nee, Quatsch, ich bin gerade ums Eck sozusagen.
Okay.
Ja, wollen wir ein bisschen.
Genau.
Ja, warum nicht? Ja, das ist ja jetzt witzig, Katrin.
Ja.
Sagen wir einfach mal, ich heiße Steven und ich bin relativ häufig auf sogenannten Dating- und Online-Communities unterwegs. Berlin Love, Love Berlin, Love My Kids, Kids My Love, das kann man nennen und haben, wie man will. Und heutzutage quatscht man eben die Frauen nicht mehr auf der Straße an, sondern man schaut sich schon mal im Internet um, wie groß ist sie, wie dick ist sie, was kocht sie gerne zu Hause, welche Haarfarbe hat sie und so weiter und so fort. Ich muss mal kurz ans Telefon, wahrscheinlich ist das jemand, den ich jetzt vorhin aus so einer Community kennengelernt habe, denn ich verteile da auch ab und zu mal, wenn ich gut drauf bin, meine Telefon.
Später mehr von diesem spannenden Doku-Blog-Feature.
Spur 2. Rückblick.
Hörspielpreis. Los, sei peripher. Preise Spielohr. Heil, Pisseroper.
Am 23. September wurde zum 63. Mal in Turin der Prix Italia verliehen. Das ist mit der bedeutendste internationale Wettbewerb für Hörfunk, Fernsehen, Internet. Vor allem ist es der älteste Wettbewerb. 87 Rundfunkanstalten, öffentlich-rechtliche und private aus 46 Ländern von allen 5 Kontinenten sind bei Prix Italia vertreten und jedes Jahr werden die weltbesten Hörspiele und Feature gekürt. Annette Kürmeier, Hörspielleiterin im Saarländischen Rundfunk, saß dieses Jahr in der Hörspieljury. Es gab natürlich Einreichungen aus Deutschland, Irland, Frankreich und Gastgeber Italien, aber auch aus Ländern wie Rumänien, Südkorea und Japan. Ist das denn alles vergleichbar, was es dort zu hören gibt, Frau Kürmeier?
Ich denke, es ist vergleichbar, was zum Beispiel die Länge angeht, aber auch was die Produktionsbedingungen angeht. Denn also soweit wir als Juroren überhaupt davon wissen, denn ich würde schon sagen, dass zum Beispiel alte Vorurteile wie gegenüber ehemaligen Ostblockstaaten, dass sie einfach nicht über die technische Ausstattung in den Studios verfügen, die haben sich also definitiv erledigt. Bester Beweis ist eigentlich das Stück Argentina, das wir ja auch auf der Shortlist hatten, unter anderem auch deswegen, weil es so eine wirklich ausgezeichnete Soundarbeit hatte. Also es sind wirklich fantastische Mischungen und dieses Stück kam aus Rumänien.
Zeichneten sich denn irgendwelche Trends ab, thematisch oder formal, die man so weltweit im Hörspiel beobachten könnte?
Es gab auf jeden Fall sehr viele Monologe, das ließ sich feststellen. Aber abgesehen davon, würde ich sagen, gab es auch sehr viele Rückgriffe auf alte Stoffe, sowohl bei den Bearbeitungen als auch im Originalhörspiel. Zum Beispiel gab es zwei Stücke, die sich alleine mit antiken Tragödien beschäftigt haben oder im Grunde genommen sie wieder haben aufleben lassen aus Australien, aus Irland. Selbst die beiden deutschen Einreichungen, Love Rap und Schicksal, Hauptsache Schicksal, nehmen ja auch in gewisser Weise wieder einen Stoff auf, den es schon gegeben hat. Das eine ist eine Erzählung von Josef Roth, das andere ist Romeo und Julia und transponieren das eben in die Gegenwart.
Kann man da daraus schließen, dass den Hörspielautoren nichts Aktuelles mehr einfällt?
Die Frage haben wir uns in der Jury in der Tat auch gestellt, weil wir fanden es schon auffällig. Ich bin mir nicht sicher, ob das der wirkliche Grund ist oder ob es nicht auch daran liegt, dass es eben der Prix Italia ist. Man weiß, es sind Juroren aus der ganzen Welt, die sollen, müssen verstehen, worum es geht. Und solche allgemein akzeptierten Stoffe erleichtern vielleicht einfach auch das Verständnis und bieten mehr Anknüpfungspunkte. Das kann auch einfach eine Einreichungspolitik bei den Sendern sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber gut, wenn man jetzt zum Beispiel auf die deutschen Stücke zurückkommt, da kann man nur sagen, das sind zwei Stücke. Aber wenn man sich die ganze Hörspielproduktion in der ARD anguckt, dann ist das überhaupt kein Trend. Also es gibt sehr viele Autoren, die fürs Radio schreiben, die heutige Stoffe haben. Da kann man nicht sagen, dass denen nichts mehr einfällt.
Gewonnen hat ein italienisches Hörspiel. Zu Recht?
Ja, das war auch eine einstimmige Juryentscheidung. Interessant ist eben an diesem Hörspiel, dass es nicht von der RAI, also vom öffentlich-rechtlichen italienischen Rundfunk produziert worden ist, sondern von einem italienischen Privatradio, Radio 24, das aus Mailand und Rom italienweit sendet und das eigentlich eher ein Inforadio ist. Und die beiden Macher dieses Hörspiels, also die sowohl für den Sound als auch für den Inhalt verantwortlich sind. Die sind wirklich passionierte Radiomacher, auch passionierte Hörspielmacher, die aber ein privates Studio betreiben und im Auftrag dieses Radios, dieses kleine Hörspiel, das eine absolut beißende Berlusconi-Kritik auch unter anderem ist, eben hergestellt haben und das wirklich mit Bravour.
Können Sie das noch etwas näher erklären mit der Berlusconi-Kritik in einer kleinen Däumling-Adaption?
Also dieser kleine Däumling kommt mit seinen Brüdern eben in das gelobte Land, weil seine Eltern eben so arm sind, dass sie ihn da sozusagen auf die Reise schicken. Und der große Herrscher in diesem gelobten Land, das ist eben ein Menschenfresser. Und dieser Menschenfresser hat aber die Menschen in seinem Land deswegen unter Kontrolle, weil er die Medien beherrscht. Das heißt, mit einer Fernbedienung kann er ihnen genau sagen, was sie denken sollen, was sie fühlen sollen, was sie tun sollen. Und das Ganze läuft eben über Radio, über Fernsehen und über Zeitung letztendlich auch.
Medium numero uno, la televisione.
Kein Wunder, dass es in den Berlusconi-Medien nicht produziert wurde. Vielen Dank, Annette Kühlmeier, Hörspielleiterin beim Saarländischen Rundfunk und dieses Jahr Mitglied der Hörspieljury des Prix Italia.
Medium numero due, la radio.
Credere! Obbedire! E soprattutto pagare!
E questo era Re Orco Primo con la sua bellissima canzone Credere, Obbedire e Pagare, come sempre in testa a tutte le classifiche del regno. E ora ascoltiamo come sempre, ma senza salsa, da sempre al secondo posto di tutte le classifiche del regno, sempre di Re Orco Primo. Vai con la musica, sempre!
Feature-Preis für Sie, Pater, rief Peter aus. Er taufe Preis für Pestarie.
Fakten und Mythen zu einem außergewöhnlichen musikalischen Soundscape verbindend, zeigt diese Sendung, was es heißt, außerhalb einer Gemeinschaft zu stehen, gleich welcher. Auf dem höchsten Level akustischer Raffinesse hat der Autor ein reifes Meisterwerk geschaffen, das dem Hörer beim Hören viel Raum lässt, das nachdenklich und erfahrungsgesättigt ist, nicht nur was die Tiefe der sozialen Wahrheit betrifft, die diese Sendung behandelt, sondern auch die reinen atemberaubenden Möglichkeiten des Mediums Radio.
Jury-Poesie. Jedenfalls gewann dieses Feature von Harri Huhtamäki aus Finnland in diesem Jahr den Prix Italia. Er muss anders sein. Die Ballade von Janne von Halli heißt es. Eine Räubergeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Janne tötete bei einem Postraub einen Boten, wurde verurteilt und nach Sibirien in die Verbannung geschickt. Der Rest ist Legende. Floh er in die Heimat zurück, zu seiner großen Liebe? Lebt er unter Zigeunern? Seine Geschichte ist in Finnland sehr populär. Erschien als Roman, als Theaterstück, als Oper, wurde verfilmt und jetzt fürs Feature adaptiert.
Hallin Jannen raudikko ravaa. Vuore vedeje. Jäätä. Mattilan Santran hiukset on kammattu.
Die beiden Siegerstücke können Sie übrigens auf der Seite der Internationalen Feature-Konferenz in voller Länge hören. ifc-blog-city.com ist die Adresse.
Spur 4. Ausblick.
Von einem italienischen Feature hat man seit Jahren nichts mehr gehört. Auf internationalen Wettbewerben, auch dem Prix Italia, spielt es so gut wie keine Rolle. Roman Herzog, Feature-Autor, lebt seit Jahren in Italien und ist Mitglied der Associazione Audio Documentaristi. Wenn schon nicht in der öffentlich-rechtlichen Reihe, gibt es denn nicht vielleicht auch im privaten Radio 24 Feature?
Also es gibt schon noch Feature, sowohl in Il Sole 24, also in Radio 24, als auch in der Reihe, aber sehr, sehr begrenzt und sehr unkontinuierlich. Also da gibt's mal 3 Monate lang, wird ein Programmfenster aufgemacht von 10 Minuten und da gibt's dann 10 Minuten Feature, also Kurzfeature. Das wird ganz klar vorgegeben, wie das gestaltet sein muss. Sprich, da muss alle 3 Minuten Musik kommen. 3 Minuten Wort, dann 2 Minuten Musik, 3 Minuten Wort, 2 Minuten Musik, 3 Minuten Wort, 2 Minuten Musik. Dann ist die Sendung zu Ende. Und das läuft als Feature. Und das lehnen wir als Feature-Autoren natürlich auch ab.
Woran liegt denn das? Haben die italienischen Hörer kein Interesse an solchen Radioformen?
Nee, überhaupt nicht. Erstaunlicherweise, Audiodoc ist ja entstanden als ein Zusammenschluss von hauptsächlich italienischen Feature-Autoren und Autorinnen. Mittlerweile sind wir 15, 2006 haben wir uns gegründet mit 7 Leuten. Aus der Idee raus, wie machen wir weiter, wie kann man weiter Feature machen sozusagen außerhalb des Radios, außerhalb des Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, die Frage ist natürlich, wenn es kein Feature gibt und keine Sendeplätze, wieso gibt es da noch Feature-Autoren? Ja. Warum machen die nicht längst irgendwas anderes?
Das sind sozusagen die letzten Mohikaner, die sich gesagt haben, ich mache das schon so lange oder ich liebe das so sehr. Oder auch junge Leute, die dazugekommen sind und gesagt haben, das ist mein Medium. Die damit arbeiten wollen. Kreative, die sagen, das möchte ich machen und die sich dann eben diese Möglichkeiten selber schaffen müssen. Das heißt, dass zum Beispiel produziert wird im Rahmen von Fortbildung. Also wir arbeiten mit verschiedenen Universitäten zusammen und auch anderen Organisationen. Oder aber anderweitig, wir versuchen Geld zusammenzubekommen, um Feature zu produzieren.
Aber was passiert dann mit denen, wenn keine Sendeplätze da sind?
Da komme ich jetzt hin, genau. Also erstmal kommen die bei uns auf die Homepage, das ist ja hauptsächlich eine Website, und kann man als Audio- und Hörbuch, wenn man so will, bekommen, als CD-Kopie. Gleichzeitig gibt's dann die Variante, dass es öffentlich vorgestellt wird, also das, was hier in Deutschland die Hörclubs sind sozusagen. Sprich zum Beispiel Jonathan Zenti oder auch ich ziehen seit Jahren durch Italien und präsentieren dann in Kinos oder Theatern oder auch im Multifunktionssaal in der Schule oder sonst wo Radio-Feature.
Und da kommen viele Leute?
Ist unterschiedlich. Aber ich habe schon mal 150 Leute in einem Kino in Rom gehabt. Ich habe aber auch oft 20 Leute in einem ganz kleinen Kulturcafé oder sonst was. Aber das ist so eine kulturelle Strategie, wenn man so will auch. Eine Art Kulturkampf gegen diesen Zeitgeist der Bilderüberfrachtung und der Liquidierung, wenn man so will, des Ohrs, die da in Italien stattfindet, wo das Zuhören eh einen schweren Stand hat.
Und da hat sich noch kein privater Sender gefunden, der sagt, oh, da entsteht so viel, ja quasi sozusagen, ja, billig, weil ihr produziert das ja selber, das integrieren wir in unser Programm.
Na, ins Programm nicht, sondern es gab dann die Anfragen, bleiben wir mal erstmal bei der Reihe. Also ich hatte mal einen Fall, das Lübin-Feature, was ich ja auch hier für den SWR gemacht hatte, da habe ich dann eine italienische Version auch noch ein bisschen erweitert, länger, 75 Minuten auf Italienisch gemacht. Und das wollte die Reihe unbedingt haben. Und da wollten sie dann auch nichts für zahlen. Also nichts heißt 450 Euro für eine 75-Minuten-Sendung. Das ist natürlich, kann man nicht ernst nehmen. Und da habe ich aber gedacht, mach's da anders. Dann habe ich gesagt, okay, ich akzeptiere das, wenn das gesendet wird in einem Stück. Und das haben die gemacht. Und jetzt kommen wir zu den Zuhörern, was wir vorhin hatten. Wenn diese Sachen laufen, ab und zu mal, das ist einmal im Jahr, gibt es unglaublich viele Hörerreaktionen, Zuschriften. Das ist ja toll. Warum gibt's sowas nicht öfter? Warum gibt's denn das? Was ist das überhaupt? Das ist ja super interessant, diese Dokumentation ohne Bilder. Also die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie es nennen soll. Früher wurde es auch Feature genannt oder Radio Documentario. Heute wissen sie nicht mehr, dass das so heißt, aber sie finden es toll. Also die Hörer gäbe es schon, das Publikum, bloß der Sender reagiert nicht. Oder nur sehr schwerfällig. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass wir einen ganz, ganz langen Atem haben müssen im Umgang. Also dass wir es uns nicht ganz verscherzen wollen, aber auf der anderen Seite, um zu überleben, ganz andere Wege außerhalb des Radios einfach zwangsläufig gehen müssen.
Radioidealisten in Italien. Vielen Dank, Roman Herzog.
Ja, danke Ihnen.
Die Internetseite der Italiener ist audiodoc.it, natürlich auf Italienisch. Das Gespräch in voller Länge finden Sie auf dokublog.de.
Spur 1. Dokublog.
Online-Dating. Digitalnonne an Glied in Not.
Also, mit wie vielen Typen hast du dich denn schon so übers Internet getroffen?
Ich hab mich schon ein paar Mal getroffen.
Auf dieser Seite da, Flirtbase.
Ja.
Achso, okay. Ja, ich meine, gibt es ja auch zum Beispiel noch andere Seiten oder so. Also nicht, dass ich jetzt hier das so multifunktional angehe.
Der erste, Micha, war ganz nett. Aber ich dachte so, naja, nee, lieber noch ein paar andere sehen. Der zweite war dann ganz schlimm und ich wollte einfach nur weg, hab aber wenigstens noch ein Bier lang irgendwie ausgehalten, was mir dann vorkam wie 5 Liter, aber...
Wie oft triffst du dich denn?
Ja, ich meine, wenn ich Zeit habe, ich arbeite natürlich auch dann sitzt man halt mal abends vorm Computer und schaut sich das so ein bisschen an.
Du hast irgendwie gesagt, Medien?
Irgendwas? Nee, mit Medien nicht, Ding hier, Koch. So. Ja.
Also Koch habe ich jetzt.
Na gut, vergessen wir das mit dem Koch, das stimmt auch nicht. Ich wäre gern Koch.
Wie und was bist du?
Der dritte, Philipp, der war echt richtig nett. Der wollte mich auch gleich am nächsten Tag wieder treffen, aber da hatte ich jetzt schon das vierte Date ausgemacht.
Arbeitssuchend, oder?
Nein, ich arbeite die ganze Zeit, nur ich werde halt noch unterstützt vom Arbeitsamt. Und was machst denn du so?
Spur 3. Nachgedacht.
Medientheorie. Idee mithören. Meide Theorien. O Medientiere, hört mein Eide.
Seit 63 Jahren verleiht der Pri Italia Preise an radiophone Meisterwerke. Aber hört die noch jemand? Geht das Zeitalter des Radios nicht längst zu Ende? Wir haben es nur noch nicht gemerkt.
Ja, hallo. Guten Tag, hier Gerd Lovink in Amsterdam.
Der Medientheoretiker Gerd Lovink aus Amsterdam, selbst Netzaktivist und Kritiker, gelegentlich auch mit Radioprojekten vertreten, macht sich schon jetzt Gedanken über das Radio nach dem Radio.
Was ist Radio im Internetzeitalter? Bestimmt der interaktive Live-Charakter des Streamings das Online-Hörerlebnis? Es geht nicht mehr um die Übermittlung von Radioinhalten durch das Kabel statt über den Äthern, sondern vielmehr um die Frage, ob das massenhaft über das Netz verbreitete Audiomaterial überhaupt als Radio bezeichnet werden kann. Wird es Radio in ein paar Jahrzehnten als Medium noch geben? Einige von uns haben einen emotionalen und nostalgischen Bezug zum Radio als Format der Inhaltsvermittlung. Aber spielt das noch eine Rolle? Wäre es vielleicht besser, das Wort Radio in soziale Hörerfahrung umzudeuten, also soziales Radio? In früheren Zeiten gab es die Kassette, die von einem zum anderen weitergegeben wurde. Das heutige Pendant sind Podcast und MP3-Sammlungen auf einem USB-Stick. Aber während massenhaft freier Speicherplatz vorhanden ist, fehlt heute die Community. In einer Zeit, in der die sozialen Bewegungen schwächer werden, immer weniger demonstriert wird und die Verschiebungen auf virtuelle Organisationsformen stattfinden, hat das Radio, das nun schon als ein kleines Medium gilt, Mühe, sich neu zu erfinden. Die Leute sitzen nicht mehr auf der Couch, um Radio zu hören oder Fernsehen zu gucken. Sie twittern und multitasken. Die Medien sind mobil und ständig miteinander verbunden. Die neue Situation muss man Rechnung tragen, wenn man eine aktive Gemeinschaft von Radiomachern und Hörern entwickeln will. Überraschenderweise sind einige technische Crossover noch unerforscht, insbesondere die Nutzung von Skype und anderen freien Online-Telefondiensten. Mit Skype als freien Dienst können Hörer eigene Programmbeiträge liefern. Man könnte ein Netzwerk von Skype-Korrespondenten aufbauen und weltweite Konferenzschaltungen zwischen 4 oder 5 verschiedenen Orten machen. Eine Konstellation, die sich am ehesten als Many-to-Many-Mikroradio beschreiben ließe. Dieses Signal kann dann als Livestream verbreitet werden oder auch klassisch über den Äther. Weniger wissen, dass der Audiodienst von Linden Lab, dem Second Life-Betreiber, der zweitgrößte seiner Art ist. Es ist auch Zeit, unsere Vorstellung von kollektiver Telefonie zu aktualisieren. Smartphones können auch als Zeugenausrüstung betrachtet werden. Allein wegen ihrer eingebauten Kamera, deren Bilder und Videos man auf Flickr und YouTube hochladen kann. Man stelle sich nur die taktischen Einsatzmöglichkeiten von Smartphones in Verbindung mit freiem Radio vor. Last but not least können wir bald auch die verlassenen UKW- und Mittelwellenfrequenzen besetzen. Wir haben den Punkt noch nicht erreicht und wer weiß, ob und wann der digitale Radiobetrieb wirklich die Herrschaft übernimmt und was dann passieren wird. Es gibt noch ein großes, offenes Spektrum zu entdecken, wenn die Technologien einmal vergessen sind. Tune in and see you there.
Übersetzt hat den Text übrigens Andreas Kallfels. Er ist gekürzt, steht aber in voller Länge auf dokublog.de, auch zum Nachlesen. Er wird im kommenden Jahr in nochmals erweiterter Form auch bei Transkript als Buch erscheinen.
Spur 1. Dokublog.
Wald. Blätter. Blätter. Wald. Bäume. Stämme. Baumstämme. Stamm. Baum. Baumstamm. Stammbaum, Baumstamm.
Blätterwald. Blätterwald.
Blätterwald. Waldblätter. Grüner Wald. Grüne Wald.
Es ist einfach schön für die Hunde, dass die halt einfach dieses Rudelverhalten hier ausleben können, ne? Weil sie haben ja hier 1000 verschiedene Hunderassen und Hunde sowieso und die können dann sich richtig hier sozialisieren und unterordnen und dann, ja, es ist stressig auch. Und dann gibt es hier schon öfters auch mal Beißereien. Das ist ganz klar, das kommt hier auch vor. Aber Grunewaldsee, da fährt halt jeder hin, ne, mit seinem Hund auch. Aber trotzdem schön.
Grunewald, Hundewald.
Andrea Rutenburg hat dieses Feature auf den Dokublog geladen und dabei andere Töne von der Seite verwendet. Das ist erlaubt und erwünscht.
Spur 2. Rückblick.
Blätterwald. Walter lebt da. Er badet, lallt.
Ein ganz anderer Blätterwald. Taz-Medienredakteur Steffen Grimberg über die Veränderungen auf dem Zeitungsmarkt im vergangenen Monat.
Was ist das für ein Rauschen im Blätterwald? Allen Unkenrufen auf das baldige Aussterben des gedruckten täglichen Worts zum Trotz kann der September sogar als großer Zeitungsmonat in die Annalen eingehen. Schließlich gab es gleich zum Auftakt eine veritable Sensation. Bei der Watz-Gruppe im schönen Ruhrgebiet bahnte sich eine Revolution an, die bis heute eine ganze Branche in Zuckungen versetzt. Denn was da in Essen passiert, ist symptomatisch für die deutsche Zeitungslandschaft, die ja immer noch zum größten Teil von Familienunternehmen geprägt wird, auch wenn diese manchmal ganz schön groß sind, wie eben die Watz. 27 Tageszeitungen, 13 Wochenzeitungen, 175 Publikums- und Fachzeitschriften, 99 Anzeigenblätter, rund 400 Kundenzeitschriften, dazu Beteiligungen auch an Radio- und Fernsehstationen. Natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa genauer, vor allem im Südosten des Kontinents. Trotzdem, die Zentrale des Konzerns steht geradezu unscheinbar in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs, geprägt vom ewigen Dualismus zweier Familien, die vor gut 60 Jahren die Lizenz für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung bekamen und damit reich wurden, sehr reich. Auf der einen Seite Erich Bross, der SPD verpflichtet, auf der anderen Seite Jakob Funke, eher CDU-nah. Anfang September der Paukenschlag. Petra Grothkamp, eine der Töchter von Jakob Funke, will die Watz-Hälfte der Brosts kaufen. Zeitungsverleger, das ist bis heute eine beinahe archaische Branche. Das heilige Gleichgewicht der Stämme auszuhebeln, gilt hier als Sakrileg und passiert doch immer häufiger, wie die Süddeutsche Zeitung als prominentestes Beispiel der letzten Jahre zeigt. Denn die Erben der Gründergenerationen sind oft müde. Ihnen fehlt das Zeug zum Verleger, dem eine Zeitung nicht bloßes Renditeobjekt wie eine Schraubenfabrik ist. Dazu kommt die Unsicherheit. Wie geht es im digitalen Zeitalter mit der Zeitung eigentlich weiter? Und wie lange noch? Jedenfalls so, dass die Kasse stimmt. Die Brosterben, allesamt aus der Enkelgeneration, haben jedenfalls keine Lust mehr auf Print. Sie gelten als durchaus offen für den Verkauf. Die Entscheidung liegt nun beim Testamentsvollstrecker der Brostseite. Da hatte der deutsche Altphilologe Wolfgang Riepel zwar schon 1913 das nach ihm benannte Gesetz erfunden. Durch neue, vor allem technische Entwicklungen verschwindet kein altes Medium ganz, sondern passt sich an die neuen Bedingungen an und bleibt verändert bestehen. Doch ob und wie man damit Geld verdienen kann, hat Riepel, selbst einst Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, nicht vorhergesagt. Die Folgen ließen sich Mitte September in Berlin betrachten. Die Verleger trafen sich zu ihrem alljährlichen Jahreskongress. Gute Laune hatte dabei eigentlich nur einer, Springer-Chef Matthias Döpfner. Denn Deutschlands größtes Zeitungshaus ist den anderen schon ein gutes Stück voraus in Sachen digitale Welten. Ein ordentlicher Umsatzanteil kommt schon heute aus dem Geschäft im Internet. Alles wäre gut, gäbe es nicht auch bei Springer diesen vertrackten Schönheitsfehler. Man verdient online, aber eher mit Preisvergleich-Websites und Immobilienbörsen, nicht mit journalistischen, redaktionellen Produkten. Ein Ausweg ist weiter höchstens schemenhaft am Horizont in Sicht. Die App, die Applikation fürs intelligente Handy, das folgerichtig Smartphone heißt und für den Tablet-PC soll es richten. Dann kam in Berlin die Kanzlerin, sprach zu den Verlegern und erging sich in schwer zu überbietenden Plattitüden und Döpfner guckte grimmig drein. Vielleicht reifte ja bei diesem Verleger Powwow in ihm die Idee, die aus dem Blätterwald wieder an den Anfang führt, am 30. September, dem letzten Tag des Monats, der im deutschen Altertum auch schon mal Holzmonat hieß und so unfreiwillig auf die immer noch stark papierhaltige Zeitungsbranche verweist, platzte jedenfalls die Bombe des Springer-Chefs. Wenn die Watz schon halb zum Verkauf steht, schrieb Döpfner sinngemäß an die Eigner-Clans in Essen, könne sie doch auch Springer kaufen. 1,4 Milliarden Euro wäre dem Konzern das wert. Und er, Döpfner, glaube nun mal daran, dass Zeitungen und Zeitschriften auch langfristig eine attraktive Zukunft haben. Der Testamentsvollstrecker nahm's humorig christlich. Prüfet alles und behaltet das Beste, zitierte Peter Heinemann, ein Bruder der Theologin Uta Ranke Heinemann, den Apostel Paulus. Seitdem rechnet er.
Ja, okay. So wie ich das jetzt sehe, habe ich auch noch ein bisschen was zu tun.
Es gibt ja diesen berühmten Satz, man sieht die Bäume vor lauter Wald nicht mehr oder andersrum, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So ein bisschen ist es da auch.
Es hat eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht. Es war wie so eine Arbeit.
Ich fand es ja auch noch sehr interessant, was du da geschrieben hast mit den Hobbys und so. Also ich bin übrigens auch interessiert an dieser Segelfliegerei.
Ja.
Gehst du da öfters mal so auf dem Platz?
Oh, warte
oder?
Mal ganz kurz.
Okay.
Hallo? Du, kann ich dich gleich zurückrufen? Peter, ne? Ja, okay. Warte, ich speichere mal gerade die Nummer. Okay, in 10 Minuten, ja? Ruf ich dich zurück. Ja, ich könnte so in einer halben Stunde. Okay. Du, ich rufe dich gleich zurück, ja? Okay, bis gleich. Tschüss. Sorry.
Ja. Ich hätte da noch eine lustige Nebenstory zu erzählen, was solche Profile angeht. Ich wurde von der Polizei mal eingeladen, um einen Täter zu identifizieren. Und dann habe ich festgestellt, dass so eine Täterkartei auf dem Polizeirevier genauso strukturiert ist wie solche Online-Dating-Portale. Denn man gibt in eine Suchmaske ein, ich suche jemanden von 26 bis 32 mit der Größe ab 1,75 Meter, wenn es geht blond. Und genau so hangelt man sich da ehrlich gesagt auch lang und es war doch sehr erstaunlich. Allerdings würde ich die Kartei auf dem Polizeirevier eher als die Dating-Kartei des Grauens bezeichnen.
Okay, alles klar.
Also dann hat ja, mich trotz allem gefreut.
Schönen Abend noch und ja, viel Glück. Viel
ja,
Glück
sicher, läuft.
Okay, tschüss. Ciao.
Und dann habe ich am Ende beschlossen, dass die Stelle jetzt erstmal doch nicht neu besetzt wird.
Damit verlassen wir den Blätterwald. Das war Meerspur, Radio reflektiert im Oktober. Alle Beiträge in voller Länge, wie immer auf dokublog.de. Beteiligt waren dieses Mal Michael Ambros, Susanne Franzmeier, Steffen Grimberg, Roman Herzog, Anja Höfer, Annette Kürmeier, Gerd Lofink, Karl-Rudolf Menke, Christian Rindt, Andrea Rothenburg und Wolfram Wessels. Das nächste Thema auf dem Doku-Blog ist die wahre Nachricht. Kein leichtes Thema. Wenn Ihnen dazu etwas einfällt, stellen Sie es auf die Internetseite www.dokublog.de. Ob O-Ton oder Feature, wir sind gespannt. Musik